Ich sag wieder, herzlich willkommen zu Sitzplatz bleibt, unserem neuen Podcast mit Sammy und
Nicole, ja, bleib dran.
genau. Wir haben heute das Thema Hunderassen. Also vorab, wir könnten wahrscheinlich 8 Stunden jetzt über Hunderassen sprechen. Ich kenne auch ein paar Podcasts, die das wirklich total auseinandernehmen. Wir halten uns aber wie immer etwas kürzer. Und ich weiß noch nicht genau, wie wir 350 Hunderassen in 15 Minuten packen, aber Sammy, kriegen wir schon hin,
Ja,
ne?
falls wir mit den 350 Rassen hinkommen. Ich bin ja schon ein bisschen länger in der Szene und gucke natürlich immer wieder gerne in den alten Klassiker Rassekunde-Enzyklopädie von Räber. Also da erfährt man immer noch mal, wie waren denn die Hunde früher mal beschrieben. Also ich differenziere ja gerne zwischen einer objektivierbareren Rassebeschreibung und einer Verkaufsbeschreibung. Also da kann man durchaus noch mal draufschauen. Okay, was ist so ursprünglich mal Zuchtziel einer Rasse gewesen? Warum wurde sie so gezüchtet? Und wie hätte man sie denn gerne heute aus der Sicht 2025? Und da gibt's wahnsinnige Unterschiede. Also auch wenn man draufschaut, was hat man rausgenommen an Beschreibungen? Was hat man reingepackt? Inzwischen sollen ja unglaublich viele Hundetypen den Klassiker mitbringen, den Will to Please, was auch immer das wirklich heißt. Auch da gibt es ja Unterschiede, was Menschen darunter verstehen, über, naja, der soll ja misstrauisch sein und ist aber inzwischen nicht mehr angeblich. Also wie schnell kann sich auch Genetik verändern? Man hat ja bewusst Hunde produziert, also man hat ja gezüchtet, man hat selektiert, man hat sehr frühzeitig drauf geguckt, wer passt zu wem, wo passt was hin, wovon brauchen wir mehr, wovon brauchen wir weniger, was hat sich ja ursprünglich vielleicht auch mal aus dem Wolf entwickelt, verschiedenste Anpassungen, wo guckt der Mensch aber drauf, wie viel Einfluss haben wir drauf, was ist noch natürlich, ist der Hund noch lebensfähig, so wie er gezüchtet wurde. Von daher ist es so ein breites Feld. Also ich glaube, es gibt nirgends einen Bereich, wo sich Menschen, ich setze es in Anführungszeichen, ausgetobt haben, ausprobiert haben. Und das sieht man in den unterschiedlichsten Größen, Ausdrucksformen, Fähigkeiten von Hunden. Deswegen ist es unglaublich schwer, den Hund herauszufinden. Also falls es das überhaupt gibt, also so eine Verallgemeinerung, ist es der Hund. Es ist erstmal ein Hund in verschiedensten Formen, in umfangreichen Formen. Und da hat natürlich jeder oder jede auch die Möglichkeit, den Hund vielleicht aus der Optik heraus, aus der Fähigkeit heraus aussuchen zu können. Das ist manchmal auch fast schon überfordernd, also genau drauf zu schauen, was ist denn da drin, wofür ist er gezüchtet worden. Ich glaube, bei vielen Hunden wissen wir es nicht mehr oder nur noch grob. Wir haben ja dann aber auch ein falsches Bild. Also muss der Jagdhund jeden Tag jagen? Nein, das muss er nicht. Es gehören so viele andere Aufgaben dazu. Deswegen sind sie häufig auch nette Begleithunde. Natürlich immer die Frage, wie weit bin ich mit dem Hund ins Thema eingestiegen? Na, welche Aufgaben hat er im Rahmen der Jagd? Welche vorgesehenen Aufgaben? Oder ist es ein Allround? Bricht man es runter, sind alle Hunde potenzielle Jäger. Die Fähigkeiten, die Veranlagung dazu haben sie alle. Bei einigen ist sie natürlich immer weiter reduziert worden. Aber als Trainer kann ich immer sagen, die häufigsten Themen, die mir in der Arbeit begegnen, sind Aggression, sind jagdlich motiviertes Verhalten. Und das querbeet, also jetzt nicht nur bei den einschlägigen oder sofort aufploppenden Rassen oder Hundetypen, sondern auch bei dem Hund, der als Familienhund vermeintlich dazu geholt wurde. Von daher ist es unglaublich schwer. Und ich gucke da immer drauf und so, ja, das ist eine Rasse, die dich interessiert. Lass uns doch mal drauf schauen, für was ist er denn ursprünglich mal gezüchtet worden? Was sind die Grundtypen genetisch, die da drin sind? Also machen wir uns das mal ein Stück bewusst. Was steckt denn da drin? Wie hat man sie verpaart? Wie hat man sie ursprünglich gehalten? Was waren wichtige Eigenschaften, die der Hund mitbringen sollte? Was waren vielleicht auch Zuchtausschlusskriterien bis hin zu, also dann ja auch Selektion dahingehend, dass manche Hunde einfach auch nicht überlebt haben. So war es ja ursprünglich auch vorgesehen, ist jetzt der falsche Ausdruck, aber Gebrauch, hat man gehalten und danach verschwanden Hunde. So wird es vielleicht auch noch in ländlicheren Regionen nach wie vor gehandhabt. Da habe ich auch mal so ein Erlebnis gehabt, da ging es um Border Collies und da so sind die Händler, die Menschen, die mit den Hunden auch tatsächlich noch arbeiten, sehr selektiv, also die gucken sehr, sehr frühzeitig, passt der für uns, kann der die Arbeiten später auch erfüllen, ist der nett mit Menschen, ist er gut am Schaf, hat er ein gutes Gespür, das sehen sie sehr, sehr frühzeitig, weil sie meistens selber züchten. Und die sie für gut erachten oder die Potenzial haben, die haben eine Perspektive. Die anderen hatten entweder das Glück, dass zufällig ein Bauer nebenan einen Hofhund suchte, also so wird häufig noch beschrieben, oder sie sind dann irgendwann als im deutschsprachigen Raum, insbesondere die Agility-Turniere losging, sind sie plötzlich aufs Festland verkauft worden. Also auf einmal war der Hund wert. Also der brachte auch Geld ein. Sonst hatten sie sehr klar, wenn ein Hund nur kostet, dann geht's nicht weiter. Aber sehr frühe Selektion und sehr viel Klarheit dabei. Das ist natürlich in unserer Zeit nicht mehr angemessen und ich finde es auch nicht angemessen. Also ich kann nicht eine Auswahl züchten, um dann nachher Hunde auch zu töten. Aber ja.
Nee.
Ne, aber das, ja. So war es sehr, sehr frühzeitig. Das hat Glück geändert, aber das heißt auch, dass wir auf Hundetypen treffen, die eigentlich noch sehr, sehr viel an ihrer ursprünglichen Genetik dran sind und auf den Border Collie bezogen, der ist natürlich wahnsinnig offen für Reize, der soll den Blick nach außen gerichtet haben, der soll die Schafe sehen, der soll ein Ohr in Richtung des Menschen gerichtet haben, um im letzten Moment noch den Pfiff auch auf weite Distanzen zu hören, aber der soll jetzt gar nicht immer in dem Kontakt mit dem Menschen sein und nah dran sein, sondern er soll an vielen Stellen eben auch selbstständig, aber mit der Möglichkeit der Intervention durch den Menschen gearbeitet werden. Dort dann der klassische Will to Please ist immer die Frage. Also wir müssen uns ja dann auch anschauen, wie man bei den einzelnen Rassen auch vorgegangen ist, wenn sie nicht sofort das ausgeführt haben, was ja genetisch vorgesehen war. Und damit macht's an manchen Stellen macht die Auswahl dann auch durchaus Schwierigkeiten. Dann hat man natürlich trotzdem Hundetypen, auch bei dem Border Collie, der hat natürlich dann stundenlang auch schlafen müssen, noch ruhen müssen. Der geht ja nicht das ganze Jahr an die Schafe. Ähnlich ist es bei Jagdhundtypen. Ähnlich war es ja auch bei den Retrievern, insbesondere bei den Labrador-Retrievern. Deswegen haben sie ja vielleicht auch so viel Möglichkeiten bekommen als Familienhund, weil ja Jagdzeiten, korrigiere mich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, also eher im
Oktober bis Januar.
Okay, also ich hatte jetzt September bis Januar, aber da waren die vereint, da gingen sie in kaltes Gewässer rein, da sollten sie unterwegs sein, aber den Rest des Jahres sollten sie unauffällig bei der Familie leben, deswegen waren sie auch manchmal ein bisschen behäbiger dann in der Zeit, wurden dann ein bisschen schwerer, hatten weniger Bewegung, aber die sollten Ruhe aushalten können. Guckt man heute auf einige Labrador, sind sie völlig überregt. Sie schaffen es nicht mehr, die Ruhe zu bewahren, sowohl in den Working-Linien als auch in den Show-Linien. Und das ist schon sehr auffällig. Also wie viel Einfluss braucht es denn trotzdem vom Menschen? Also das Regulativ Mensch hat vielleicht immer eine große Rolle gespielt, ist aber früher vielleicht nebenher gelaufen. Von daher gibt es ganz, ganz tolle Labradore, ganz, ganz tolle Border Collies, die total geeignet sind, auch mit Menschen zusammenzuleben. Aber ganz, ganz viele eben auch in der Form nicht. Das macht es nicht einfacher. Ne? Das sind jetzt erstmal zwei Rassen, die ja durchaus viel Popularität genießen. Auch zu Recht. Aber auch in den Bereichen gibt es unglaublich viele Auffälligkeiten und das ist schon erstaunlich. Also gerade so, wenn sie in einem Alter zwischen 8 Monaten und anderthalb Jahren, die erziehen sich auch nicht von alleine. Also die brauchen auch Beziehung, die brauchen Erziehung und das kann man pauschal erstmal für alle Hundetypen sagen. Sie brauchen eine klare Information, wie man gemeinschaftlich miteinander umgehen will, wo man vielleicht auch mal sagt, das darfst du gerade nicht. Das will ich mit manchen Hunden aber nicht erst besprechen, wenn sie schon ein Stück älter sind, also als erwachsener Hund, schon 42 Argumente, also ihre Zähne auch bereit sind einzusetzen. Es ist ein Unterschied, ob ein erwachsener Hund sagt, das mache ich doch, oder ein Welpe das sagt. Also da kann man so die Breite absehen. Da hat man sich vielleicht ganz toll vorher informiert und merkt aber auf einmal, so viel Rassen. Und genau ich komme aber an den Hund, der andere Fragen stellt, der vielleicht nicht seine Rassebeschreibung genauso gelesen hat. Genauso kann man auch sein, dass man plötzlich einen Herdenschutztypen bei sich einziehen lässt. Man hat das Glück, dass er vielleicht sogar noch unter einem halben Jahr ist. Wir haben so eine Kuvac-Mix-Hündin aus Ungarn, die ist super fein, die ist super fein mit Menschen, die ist super fein mit Hunden, die lebt bei uns in der Familie ganz normal mit. Erst würde ich sagen, andere Menschen fragen uns, ist es vielleicht doch ein Golden Retriever-Mix? Nein, ist sie nicht. aber sie ist total offen, sie ist total entspannt. Sie hat durchaus an manchen Stellen misstrauische Tendenzen, aber sie ist nicht das klassische Bild eines Herdenschutzhundes, wo alle Leute schon oder viele Menschen ja zusammenzucken und sagen, geht nicht. Die ist wahnsinnig kooperativ, die ist offen. Von daher ist es so schwer, also auch für mich als Hundetrainer, sagen, Mensch, also mit dem Hund gehst du auf jeden Fall sicher, dass da nie was passieren wird, dass der da seine jagdliche Motivation relativ gering ist, dass sein Aggressionspotenzial relativ gering ist. Das ist inzwischen immer schwieriger einzuschätzen. Ich glaube, es geht viel um das Thema Co-Regulation, also wie und wann lernen wir uns kennen, wie klar bin ich als Mensch aufgestellt, bin ich bereit, auch jemanden anzuleiten, im Leben gemeinsam zu sein. Da bin ich auch sehr, sehr pingelig, kann schon drauf schauen, dass ich meinem Hund im besten Fall medizinisch gut viel auf den Weg gebe. Also, dass er frei atmen kann, dass er im Körper nicht total eingeschränkt ist. Also, was ist da tatsächlich drin? Wozu neigt auch eine Rasse? Wir haben einen Dackel aus dem Tierschutz. Der hat zum Glück kein Problem mit dem Rücken. Der hat aber Hautkrankheit. Das ist dann auch nicht für den Hund auch nicht weniger unangenehm. Also eine Form von Neurodermitis. Es kann alles sein, es ist alles nicht vorhersehbar. Der kam jetzt aus dem Tierschutz, da hat er es noch nicht. Jetzt ist es bei uns erst aufgeploppt. Es macht es halt bei manchen Rassen gar nicht so einfach, weil der Genpool klein ist. Auch da darf man sich viel informieren. Wie ist der Inzestfaktor? Der ist bei vielen Hunden durchaus sehr, sehr gering oder sehr, sehr nah dran. Was gibt's für Erbkrankheiten? Gibt's das möglicherweise? Epilepsie ist ein großes Thema, auch schon innerhalb der Familie. Da kann man auf Gesundheit viel gucken, sich kundig machen, auch an Verbände schreiben. Wie sieht denn eure Rasse aus? Aber erstmal ist es durchaus das Entgegenkommen, so viele Rassen zu haben, ist das Entgegenkommen an die verschiedenen Begehrlichkeiten von Menschen. Also wir wünschen uns vielleicht für alles den perfekten Hund, Aussehen, Stimmung, Fähigkeiten. Ob es den wirklich gibt, weiß ich nicht. Es gibt unglaublich viele tolle Hundetypen, aber es gibt auch Dispositionen, wo man vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer drauf schauen muss, also auch ein Bewusstsein hat. Nur Farbe macht's nicht aus, sondern auch zu sagen, okay, was steckt denn in dem Hundetyp ursprünglich drin? Und da geben natürlich gerade alte Rassebeschreibungen viel Ausschluss. Also, dass ein Hoverwart durchaus einen misstrauischen Anteil hat, vielleicht auch, weil da ein Herdenschutzhund ursprünglich drin ist, übrigens auch der Kuvas, dass man da Schäferhundtypen drin hat, die aber auch eher als Hofhunde gehalten wurden. Also auch da geht es ja um territoriale Themen. Das kann aufploppen, das muss nicht aufploppen. Also es gibt es gibt in allen.
Ja, man kann das, ist, ja, Richtungen ich weiß.
Total
ich weiß.
Nette. Es gibt natürlich schon Hundetypen, die muss man auch zu nehmen wissen, auch die Zeitfenster, wenn sie nochmal anders in Ernsthaftigkeiten hineingehen, wann diskutieren die eigenen Menschen, wie offen sind sie Fremden gegenüber, wie offen sind sie anderen Familienmitgliedern gegenüber. Das ist aber nicht Stempel drauf, das ist die Rasse, sondern es ist immer wieder die Persönlichkeit der Einzelnen oder des einzelnen Individuums. Und da können natürlich Genetik und Lebenserfahrung eine große Rolle spielen. Und da kann man natürlich schon ein wenig skalieren. Aber Potenzial haben sie grundsätzlich erstmal alle. Und das darf man sich auch bewusst machen. Wir leben mit einem domestizierten Beutegreifer zusammen. Also der Biss von einem Hund, der natürlich ein kleineres Maul hat und ein bisschen nach hinten gestupfte Schnauze hat, ist vielleicht nicht ganz so massiv wie ein Biss von einem tschechoslowakischen Wolfshund. Weil die Zähne einfach schon größer sind, die Proportionen sind einfach nochmal anders, auch der Kraftaufwand. Aber durch die Bank weg, es ist, glaube ich, immer die Kombination, was ist an Genetik da, was kommt an Lebenserfahrung hinzu, wie viel Einfluss im Positiven wie im Negativen hat auch der Mensch, die Umwelt. Da sind so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen.
Ja, aber jetzt stehe ich Problem ist es ja nicht. Es steht vor dem Wunsch. Ich möchte einen Hund. So ging es mir ja vor 11 Jahren auch. Ich wollte einen Hund. So, und dann gehe ich ja schon daran und sage, ach, so ein brauner Labrador, der gefällt mir am besten.
Ja, das darf ja auch sein.
Und jetzt informiere ich mich über die Rasse und dann weiß ich ja auch, das sind Jagdhunde, die waren mal zum Jagen da, sind sie auch immer noch zu. Aber ich werde jetzt ja nicht bei einem anderen Hund landen, also komplett anderen Hund.
Okay, lass mal draufschauen. Ja, brauner Labrador. Dann lass uns aber doch gucken, dass man auch einen seriösen Züchter, eine seriöse Züchterin findet, was ja schon nicht so einfach ist, weil dann kriege ich den Hund vielleicht nicht so spontan, wie ich ihn eigentlich haben wollte. Weil es dann Wartelisten gibt, weil es Menschen gibt, die sich wirklich ganz viel Gedanken dazu gemacht haben, die Verpaarungen bewusst gesetzt haben, weil sie schon Erfahrung dazu haben, weil die Hündin erfahren genug ist und so weiter und so weiter. Also das ist der Aufwand natürlich schwieriger. Es ist einfacher, mal eben so zu gucken, ich gucke nach einer Rasse, okay, dann gucke ich bei irgendwelchen Portalen nach und sage, okay, ach ja, da braune Labrador sind gerade vielleicht sogar im Trend und dann kriege ich auf einmal ganz viele Angebote dazu. Und dann muss ich hellhörig werden. Also wie ist es wirklich, ist es ein Hund, der daherkommt oder also ist es wirklich ein Labrador am Ende? Vielleicht auch die Frage. Oder hat man schnell Farben herstellen wollen? Also
genau, da gehen wir ja in einer der unserer nächsten Folgen sicher auch noch mal drauf ein. Jetzt bleibe ich mal bei meinem braunen Labrador und du sagtest, ich will ja dann sofort einen Hund. Aber das ist ja unsere Message nach draußen. Wir gehen ja nicht einen Hund shoppen. Nein. Sondern ich muss mir ja Gedanken vorher machen. Ne? Ich muss ein bisschen gucken, wo lebe ich überhaupt? Wie ist meine Lebenssituation? Kann ich den Hund oder kann ich ihn mitnehmen vielleicht sogar zur Arbeit? Also ich habe den großen Luxus, ich darf die Hunde mit ins Büro nehmen. Muss der alleine bleiben können? Lebe ich in einem Haus? Lebe ich in der Stadt? Ich finde, das sind ja alles Kriterien, über die man sich vorher ein paar Gedanken machen sollte.
Ich darf auch bei mir als Mensch anfangen. Ich muss nicht nur auf den Hund gucken, sondern also wie stelle ich mir zukünftig mein Leben vor, wenn ein Hund einzieht? Will ich alles umstellen? Will ich alles verändern? Will ich das so machen, wie ich das bisher mache? Dann muss ich mir schon die Frage stellen, ist der Hundetyp, den ich mir ausgesucht habe, auch potenziell eher in der Lage, weil er stabiler im Nervenkostüm ist, weil er insgesamt schon stabiler groß geworden ist, kann der das leisten? Also oder stelle ich mein Leben zukünftig komplett um? Also bisher habe ich in der Stadt gelebt, aber wenn der Hund kommt, ziehe ich aufs Land. Das sind natürlich, da ist ja jeder individuell. Also wie meine Lebensumstände und passt das möglicherweise mit dem Leben für diesen Hund zusammen? Und das ist schon eine tiefgreifende Frage. Also wäre ich auch bereit, wenn der Hund sich nicht so entwickelt, wie ich mir das vorstelle, auch ein Stück von dem, wie ich mir das bisher geplant habe, auch aufzugeben. Das nennt man ja eine wechselseitige Anpassung. Also muss sich nur der Hund anpassen. Na, ich hab mir das ausgeguckt, weil ich gerne joggen gehe, kaufe ich mir einen super agilen Hund, aber ansonsten habe ich nie Zeit für den Hund. Dann ist es zwar super, dass ich einen Hund habe, der Vollgas mit mir gehen kann, aber danach vegetiert er hin. Das ist ein hochsoziales Lebewesen. Das ist ja erstmal die Kernentscheidung. Ich treffe eine Entscheidung für ein hochsoziales Lebewesen, das im Normalfall vielleicht sogar einer Familienstruktur. Also damit meine ich als Familie, als Gemeinschaft ja schon ein Mensch und ein Hund darstellt. Also den lasse ich nicht für sich nur alleine und den kann ich nicht überall mal eben kurz absetzen, abpacken, aber ich kann ihn auch nicht überall hin mitnehmen. Es gibt durchaus einschränkende Orte, wo ich das nicht kann. Darauf muss ich extrem viel schauen, dass ich natürlich enttäuscht sein kann, wenn ich mich mit einem Freund verabrede, der aber sagt, oh, du heute, bei uns Hunde ist blöd, weil meine Lebenspartnerin hat eine Allergie. So, dann kann ich natürlich entscheiden, wir treffen uns irgendwo anders. Oder ich nehme es auch mal hin, dass mein Hund nicht mitkommen darf. Alles das will ja vorher, alles werde ich nicht überlegen können, aber muss überlegt sein.
Nein.
Und da muss ich mir angucken. Ne?
Naja,
und ist mein Hundetyp, wird das da schon beschrieben, der ist so überhaupt nicht so, also der fühlt sich immer unwohl, wenn viele Reize sind, der ist schnell überreizt als Hundetyp, ob das dann der richtige ist oder nee, ist eigentlich ein gelassener Typ. Da braucht er natürlich Unterstützung, dabei kann ich ihm helfen. Aber im Kern ist er durchaus stressresistenter. Also die springen nicht auf alles an und nicht jeder Bewegungsreiz hat eine Relevanz. Sie sind dafür auch nicht gezüchtet worden. Also gucke ich auf den braunen Labrador, ist er ja nicht, der soll ja nicht jedem Bewegungsreiz hinterhergehen, sondern der soll in dem Moment, wo er geschickt wird bei der Jagd, soll er dann soll er dann das Portal aus dem Wasser holen. Und also als eine der Aufgaben. Und der soll aber ja nicht, wenn der irgendwas im Wasser sieht, mit Vollgas einmal mit dem nackten Hintern ins Wasser springen, sondern im besten Fall doch gemeinschaftlich abgesprochen. Und das war ursprünglich auch die Idee. Wir gehen gemeinsam jagen, aber unter Abstimmung. Du musst dich ein Stück zurücknehmen, dann darfst du tragen. Du darfst aber nur tragen. Du darfst es jetzt nicht noch selber verschlingen, sondern du sollst mir die Ente einfach da aus dem Fluss bringen oder aus dem Gewässer bringen. Mhm. Und da haben wir, glaube ich, häufig vergessen. Also was ist der eine Teil und was ist der andere Teil? Den Großteil der Zeit sollen sie vielleicht sogar nah beim Menschen verbringen. Sie sollen im sozialen Kontext leben. Sie sollen es warm haben. Das war ja schon auch so bei dem Labrador so eine Idee. Der durfte ja auch mit ins Haus, auch bei Herrschaften durfte er leben.
Ja.
Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also springt er bei allem schon mit auf oder hält er auch mal für sich eine Ruhe? Das waren früher schon Kriterien. Die haben keine Zeit gehabt für einen Hund, der ständig irgendwie bei dem im Hintern und auch noch gleichzeitig im Unterholz ist. Also das ist ja nicht das klassische Bild von Jagen. Und das ist es auch bei Hunden nicht.
Nee.
Also das, bei Hundegruppen, die noch frei leben, das sind ja eher so, die dann auf Müll kippen oder haushaltsnah bei irgendwelchen Siedlungen leben, die bewegen sich von A nach B, aber da ist ja nicht ständig einer im Unterholz. Also die sind ja auch sehr, sehr klar als Gruppe strukturiert. Bei Wölfen kann man es noch viel, viel deutlicher sehen, wenn die sich von A nach B bewegen, also von einem Ort zum anderen bewegen, dann läuft die Gruppe gemeinsam. Das ist ja ein Ziel. Aber da ist nicht einer im Unterholz und geht jagen. Also das Prinzip ist, glaube ich, bei uns Menschen häufig falsch verankert. Also wenn ich einen Jagdhund habe, muss der nicht dauerhaft im Unterholz sein, während ich irgendwie auf dem Feldweg laufe, sondern er darf mit mir gemeinschaftlich oder wir als Gruppe, als Gemeinschaft dürfen uns bewegen. Und der essentielle Punkt, der gilt erstmal für alle Hunde. Also wir haben schon Hunde, die gesellig sind, vielleicht uns Menschen dahingehend ja auch so ähnlich sind. Wir leben als Gemeinschaft zusammen und die Geselligkeit hat einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Und die Regeln, wie man sich außerhalb des Häuslichen bewegt, werden vielleicht auch sehr früh miteinander abgestimmt. Und das ist aber wieder Aufgabe des Menschen. Und da kann man sich auch angucken, wie Menschen, die immer noch traditionell mit Hunden umgehen, wie klar die mit denen sind, wie freundlich sie sind, vor allen Dingen mit jungen Hunden, wie nah, wie berührend sie sind, also im doppelten Sinne, körperlich als auch emotional. Aber sie erklären ihnen sehr klar, wie Abläufe gehen. Und da macht ja dann ein Labrador total Spaß, wenn der mitkommt, wenn der entspannt ist, aber dann eben auch seinen Freizeitbereich bekommt, wo man dann sagt, so und jetzt machen wir eine Sache, die primär erstmal dir Spaß machen soll, aber ach, die macht mir auf einmal auch Spaß und dann findet man Gemeinsames. Das kann das Apportieren sein, aber ich kenne auch viele Labradore, gerade also dass sie auch ein Talent haben, als Allrounder unterwegs zu sein, für viele Dinge
total
mitgehen. Ja. Und da darf man eine gute Kombination finden und auch denen tut es gut, dass man miteinander gemeinschaftliche Regeln abgesprochen hat.
Ja, definitiv.
Ja, aber
Das ist nicht nur den Labradoren, sondern ja allen.
Aber das ist so der Wunsch, der bei uns beiden auch im Podcast drin steckt, auch zu sagen, okay, das eine ist, natürlich kann ich mir eine Rasse aussuchen. Ich muss mir aber trotzdem Gedanken dazu machen, wie will ich grundsätzlich mit meinem Hund leben? Was kann ich mir bieten? Was kann ich meinem Hund bieten? Und wie kommen wir gemeinsam zu einem guten sozialen Miteinander?
Sammy, das war das Schlusswort. Total gut zusammengefasst, würde ich sagen. Also, du hast noch eine Sache gesagt, die ehrliche Selbstanalyse. Also, sich selbst als Menschen mal zu reflektieren, mal hinzusetzen, mal zu überlegen, was bin ich, wer bin ich und was für ein Hund könnte mein Partner werden. Das fand ich sehr, sehr passend.
Ja, das ist auch das, was mein Anspruch dabei ist. Also sonst kleben wir ganz schnell an Hunden rum. Aber der Mensch darf bei sich anfangen und dann schauen, was beim Hund überhaupt rumgeknetet werden müsste.
Genau, und wir werden mal gucken, was wir an meinem Welpen rumkneten werden, denn da dürft ihr live dabei sein, wenn der einzieht demnächst. Den werden wir unter die Lupe nehmen und natürlich auch mich. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen Respekt davor. Mal gucken, was ich noch so über mich dabei lerne. Wenn ihr dabei sein wollt, folgt uns auf Instagram und schickt uns doch mal eine Nachricht, was für eine Hunderasse ihr habt oder ob ihr vielleicht eine ganz andere Idee hattet, wen ihr euch so ins Haus holen wolltet und was daraus geworden ist. Also, bleibt dran. Bis dann.
Vielen Dank. Ciao.